Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast.
Hallo liebe Tierbesitzerinnen und Tierfreunde, schön, dass Sie zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe dabei sind. Ich bin Manuela Bauer und heute geht's in unserem tiermedizinischen Podcast um die Gastroskopie, zu Deutsch die Magenspiegelung. Wenn Hund oder Katze zum Beispiel beim Spielen einen Fremdkörper verschluckt haben, kann man diesen mithilfe der Endoskopie aufspüren und entfernen. Aber auch bei Gewebeveränderung hilft sie dem Tierarzt, einen genauen Befund zu machen, zum Beispiel zur Früherkennung von Tumoren. Ich spreche heute mit der Fachtierärztin Dr. Nina Gerhardt. Hallo, Frau Dr. Gerhardt.
Hallo.
Sie sind seit 2003 an der Tierklinik Oberhaching. Auch ja. Schon eine ganz schöne Zeit, ne?
Ja, das ist ganz richtig. Jetzt schon 23 Jahre. Ja.
Mittlerweile sind Sie Fachtierärztin für Innere Medizin und seit 2020 im Team der Klinikleitung.
Ja, so ist es.
Dann scheint es ja Spaß zu machen hier.
Absolut. Und mein Hobby und meine Neigung der Internistik ist auch geblieben. Obwohl ich jetzt mit in der Klinikleitung bin, arbeite ich immer noch sehr, sehr gerne praktisch und endoskopiere sehr gerne.
Welche Symptome haben denn Hund oder Katze, wenn Sie eine Gastroskopie empfehlen?
Also man muss sagen, es gibt zwei Gründe. Zum einen das, was Sie schon erwähnt haben. Vorberichtlich wurde ein Fremdkörper verschluckt. Dann sind wir natürlich, müssen wir sicher sein, dass das auch wirklich der Fall war. Das heißt, wir machen zuvor einen Ultraschall oder ein Röntgenbild. Und wenn wir dann den Fremdkörper da sehen, raten wir zur Endoskopie, um ihn dann möglichst endoskopisch zu entfernen. Das klappt nicht immer. Manchmal muss man leider doch operieren, aber ich würde mal sagen, 90% der Fälle. Der andere Grund, warum wir zu einer Gastroskopie raten, ist, wenn wir im Ultraschall tatsächlich eine Gewebeveränderung sehen, also eine Verdickung der Magenschleimhaut oder auch ja, Sorge haben, dass da doch ein Tumor ist. Das muss nicht gleich bösartig sein, aber eben eine sichtbare Veränderung. Aber auch, wenn man einen Vorbericht hat, dass der Hund oder die Katze schon lange Probleme mit dem Magen hat, also immer wieder erbricht oder schlecht frisst, dann ist es sehr wichtig, die Endoskopie zu machen, weil man dann Gewebeproben nehmen kann und der Pathologe uns dann sagen kann, warum das Tier nicht frisst, also die Entzündung quasi mikroskopisch analysieren kann. Also Endoskopie gehört klassischerweise eigentlich nicht zur Bildgebung. Okay. Bildgebung ist Röntgen, CT, MRT, Ultraschall. Mhm. Endoskopie ist wirklich, man guckt mit der Kamera über die Speiseröhre in den Magen rein. Und der Nachteil ist eigentlich, dass man anders als beim Ultraschall nicht das ganze Gewebe sieht, sondern natürlich nur den Innenteil, nur die Stelle oder halt nur die Innenauskleidung des Magens. Aber der Vorteil ist, dass man vor Ort ist, also dass man zum Beispiel Einblutungen, ist auch ein hoher Grund, warum man eine Gastroskopie empfiehlt, wenn ein Hund, meistens sind es die Hunde, eine unklare Blutarmut haben, also eine Anämie und vielleicht auch vorberichtlich Medikamente bekommen haben, die das hervorrufen können, wie bestimmte Schmerzmittel. Und dann haben wir den Verdacht, dass er einblutet in den Magen, aber können es nicht sicher sagen und das sehen wir dann. Das sieht man nämlich im Ultraschall nicht und im Röntgen auch nicht. Das heißt, es ist nicht das Mittel der Wahl, aber es ist ergänzend für viele Fragestellen sehr wichtig. Und eine Gewebeprobe kann man nur über die Endoskopie machen, nicht über einen Ultraschall.
Und während der OP, also während der Entfernung des Gegenstands zum Beispiel, läuft da die Gastroskopie sozusagen?
Nein, also die Gastroskopie ist, es ist ja keine OP, sondern das Tier ist in Narkose, aber es ist ja keine Operation, weil wir nichts schneiden. Wir gehen über die Maulhöhle, durch die Speiseröhre in den Magen hinein und sehen beispielsweise einen Fremdkörper, den wir vorher schon im Röntgen oder Ultraschall gesehen haben. Und dann können wir uns den mit der Kamera darstellen und dann kann man über das Endoskop, das hat einen sogenannten Arbeitskanal, wird eine Zange oder es gibt auch ein Netz, so ein richtiges Drahtnetz, was sich dann im Magen entfaltet und dann kann man da den Fremdkörper, also einen Ball oder wir hatten auch schon eine Glasscherbe, Stofftiere mit einschließen in dieses Netz. Stofftiere, ja, alles schon vorgekommen. Und die dann entfernen über den mit dem Endoskop und eben der Fremdkörperzange oder dem Fangnetz.
Ja. Jetzt kann ich mir besser vorstellen. Ja.
Ja, das Lustigste war wohl mal, als wir einen Labrador hatten, der ein Stofftier verschluckt hatte und wir haben dann parallel noch einen Ball gefunden. Das war dem Besitzer aber nicht klar. Also der hatte gleich zwei Fremdkörper.
Was man so alles findet. Gell?
Was man so alles findet, so ist es.
Was genau ist denn ein Gastroskop bzw. ein Endoskop?
Also ein reines Gastroskop gibt es nicht. Es gibt ein Endoskop, was sich aufgrund der Größe für bestimmte Eingriffe eignet. Aufgebaut sind die aber alle gleich. Man unterscheidet zwischen flexiblen und starren. Die starren sind einfach ein Stahlrohr mit ja, auch einem Arbeitskanal und einem Spülkanal, damit man Wasser insufflieren kann, um teilweise ein besseres Bild zu haben. Und die flexiblen Endoskope, wie der Name sagt, die sind eher weich und flexibel. Und da kommt es aber auf die Fragestellung drauf an. Also wenn man in eine Nase schaut, das ist dann eine Rhinoskopie, braucht man eher ein starres Endoskop. Die flexiblen nimmt man vor allen Dingen eben für die Gastroskopien, wobei man dann auch noch weiter reingehen kann in den Zwölffingerdarm. Und dieses Gastroskop oder Endoskop ist immer gleich aufgebaut, dass man eine Lichtquelle hat, weil da drinnen ist dunkel. Da muss man natürlich eine gute Lichtquelle haben, um den Magen auszuleuchten. Und man hat den Arbeitskanal, wo man entweder eine Zange einführt, um einen Fremdkörper zu entfernen, oder eine Zange, um Gewebeproben zu entnehmen. Das sind Biopsien. Unterschiedliche Biopsien. Und eben einen Spülkanal, weil man den Hohlraum, den man endoskopiert, entweder mit Luft oder mit Wasser füllen muss, damit man was sieht. Weil ein Magen ist ja nicht ausgedehnt, sondern der ist ja, wenn er leer ist, ganz flach. Und der muss ja erstmal ein bisschen aufgepustet werden, damit man auch was sehen kann. Wie ein Luftballon, ganz genau.
Aber ja. Er muss leer sein natürlich. Ne?
Absolut.
Darf kein Essen da vor der
Genau, also das ist immer der Horror jedes Internisten, wenn man in so einen Magen reinguckt und dann ist da noch der Rest vom Frühstück drin. Weil dann können wir natürlich die Schleimhaut nicht beurteilen. Und dann sieht man vielleicht ein bisschen was, aber am Ende kann man eben nicht sagen, ob doch an der Stelle ein Tumor oder eine Blutung oder sowas vorliegt.
Wie lange vorher darf der Hund nichts fressen?
Also bei der Endoskopie bitten wir darum tatsächlich 15 Stunden.
Oh, das ist für einen Hund lange.
Das ist für einen Hund lange und für eine Katze auch, ja. Oder für den Labrador ganz besonders lange.
Und für
lange.
Den Besitzer.
Und für den Besitzer, ja. Ja. Aber es ist wirklich wichtig. Und ich sage das auch immer, das ist ganz hart, aber am Ende wollen wir ja auch einen guten Befund haben. Und wir wollen ja nicht nachher sagen, ich konnte leider nicht sehen und Sie müssen leider in der Woche nochmal wiederkommen. Wir müssen das Ganze nochmal machen. Mhm. Also dann lieber einmal in den sauren Apfel beißen.
Das ist aber alles, was ich als zur Vorbereitung treffen muss, nüchtern sein.
Ja, tatsächlich. Okay. Als Besitzer muss der Hund einfach 15 Stunden nüchtern sein. Wasser darf er bekommen, die Katze auch. Weil das kann ich im Zweifel mit meiner Saugvorrichtung, die ist auch am Endoskop dran, weil ich natürlich am Ende die Luft und die Flüssigkeit wieder absaugen muss, könnte ich auch das Wasser entfernen, wenn es mich stört. Mhm. Aber Wasser bietet ein gutes Bild, also das würde mich auch gar nicht stören, wenn das Tier vorher getrunken hat.
Und wie entscheidet man, ob man jetzt mit Wasser spült oder mit Luft den Magen?
Das kommt auf das Organ drauf an, was man untersucht. Magen verträgt Luft sehr gut, weil einfach auch Hunde gerne mal Luft abschlucken. Genauso, wenn man in eine Lunge schaut, darf man natürlich nicht mit Wasser spülen, weil dann würde das arme Tier keine Luft mehr bekommen. Wenn man aber jetzt eine Blasenspiegelung macht, da ist natürlich Luft nicht richtig, wenn man in die Harnblase schaut. Die Harnblase ist dafür gemacht, Flüssigkeit aufzunehmen. Und da würde man natürlich auch nicht mit Wasser spülen, sondern mit physiologischer Kochsalzlösung oder Ringerlösung, weil das dem Körper entsprechend angepasst ist. Also es kommt einfach auf das Organ drauf an, was man untersucht. Ja.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt flexible und unflexible Werkzeuge sozusagen bei der Endoskopie.
Ja. Ja.
Das klingt ja nicht so danach, als ob das Tier, ja, also ich meine, es klingt auch ein bisschen schmerzhaft. Ich meine, müssen die sediert oder sogar in Vollnarkose gesetzt werden?
Ja, also die Tiere müssen in Vollnarkose gelegt werden. Und es ist auch nicht nur eine Sedation, weil Sedation bedeutet, dass das Tier noch wahrnimmt und auch noch Schmerzen empfindet. Und eine Narkose beinhaltet zum einen eine Analgesie und auch eine Hypnose. Das heißt, sie sind einerseits schlafen sie und kriegen nichts mit und zum anderen haben sie auch in Narkose ein Schmerzmittel. Das muss nicht so stark sein bei der Endoskopie, weil es kein so schmerzhafter Eingriff ist. Aber auch hier kommt es natürlich darauf an, welches Organ man untersucht. Eine Magenspiegelung tut nicht so weh. Es gibt in der Humanmedizin auch noch alte Ärzte, die machen das noch ohne Narkose beim Menschen.
Die waren noch nicht so zipperlich, ne?
So ist es. Ich glaube, heute wird das auch eher mit zumindest einer Beruhigungsspritze gemacht. Aber bei unseren Tieren ist das gar nicht dran zu denken. Die würden auch draufbeißen aufs Endoskop, dann würde es kaputt gehen. Und es ist auch nicht schön.
Dann geht es mir auch ums Zappeln und
so. Ja, nein, das ist auch viel schöner. Ja. Die müssen nicht lange schlafen, nur für die Zeitdauer des Eingriffs. Aber sie müssen schon schlafen in der Zeit, ja.
Da haben ja immer viele Tierbesitzer, gerade die von älteren Tieren, immer Bedenken. Können Sie die nehmen vor der Anästhesie?
Ja, die kann ich auf jeden Fall nehmen. Wir sind da sehr ehrlich, sehr transparent. Wir raten auch zu vielleicht ein paar mehr Untersuchungen beim älteren Patienten, also gegebenenfalls noch zu einer Herzuntersuchung. Zur Blutuntersuchung raten wir eigentlich immer, auch bei jungen Hunden. Es gehört immer eine gute klinische Untersuchung dazu. Aber wenn das alles unauffällig ist, kann ich den Besitzern da schon die Angst nehmen, weil das Narkoserisiko nicht einfach nur erhöht ist, weil der Patient schon älter ist. Man muss einfach die Wahl der Anästhetika dann genau bestimmen. Also alte Hunde oder alte Katzen bekommen ganz andere Narkosemittel und auch ganz andere Dosierungen als junge Patienten. Wir haben jetzt hier persönlich natürlich extrem gut ausgebildete Anästhesisten. Auch wenn ein Hund herzkrank ist, heißt das auch nicht gleich, er darf nicht in Narkose. Da kommt es auf den Stärkegrad drauf an. Und dass generell wir sagen würden, ein alter Patient darf nicht in Narkose gelegt werden, das ist nicht der Fall. Leider ist es ja auch oft so, dass gerade die älteren Patienten mehr gesundheitliche Probleme haben und das würde uns jetzt gar nicht abschrecken oder wir würden auch nicht abraten deshalb.
Also es gibt jetzt keine Fälle, wo Sie sagen würden, da ist jetzt die Gastroskopie nicht so geeignet.
Doch, natürlich. Also wenn ich jetzt einen 15 Jahre alten, bleiben wir mal beim Labrador, da ist 15 Jahre schon auch ein gesetztes Alter, der ist schwer herzkrank und vielleicht ist er noch Nieren- und Leberkrank und er hat auch schon starke Arthrosen und generell wirkt er schon sehr, sehr schwach, dann würde ich unter Umständen eher raten, auf diese Gewebeproben zu verzichten und eher versuchen, den Verdacht, den ich habe, durch eine Versuchstherapie zu behandeln. Aber das ist natürlich nie so gut, weil man, wie der Name schon sagt, wir machen ja die Gewebeproben, weil wir eine Diagnose stellen wollen und kein Arzt der Welt, auch wenn es oft gewünscht wäre und ich mir auch manchmal wünschen würde, kann durch Handauflegen sagen, was dem Tier fehlt. Das heißt, man muss sich ein bisschen entscheiden, will man eine ordentliche Diagnose oder glaubt man, dass man weiß, was das Tier hat. Und da würde ich vielleicht bei einem 15 Jahre alten Hund eher entscheiden, wir versuchen das in die Richtung, aber es kann halt auch schiefgehen, wenn ich nicht richtig gelegen bin. Deshalb ist natürlich eine Diagnose immer Mittel der Wahl, ja.
Ja, gibt ja auch immer diese Risiko-Nutzen-Rechnung
und absolut, wie alles im Verhältnis absolut. Miteinander steht, und ne? Es gibt schon Patienten, will ich auch nochmal betonen, wo wir auch von der Narkose abraten. Also die gibt es schon. Ne? Wenn wir wirklich sagen, also der Patient ist, also gerade Herzerkrankungen oder Nierenerkrankungen sind die häufigsten Schwierigkeiten für eine Anästhesie, die wir auch nicht im Vorfeld einfach lösen können, auch nicht durch Medikamente. Da würden wir dann auch mal sagen, das Risiko wäre uns zu hoch dafür, dass der Nutzen nicht ausreichend hoch ist. Das gibt es.
Jetzt muss ich als Laie fragen, ist denn die Biopsie die einzige Möglichkeit festzustellen, ob der Tumor bösartig ist?
Ja, tatsächlich.
Das kann man anders nicht sehen, also an der Größe, an der ob er metastasiert hat oder so.
Also metastasieren kann man anders feststellen, das sehe ich ja auch nicht in der Endoskopie logischerweise, weil wenn es metastasiert, metastasierst in die Lunge oder in
Lymphknoten. Aber wenn es metastasiert, ist es böse, sage ich jetzt mal.
Nur bösartige Tumoren metastasieren.
Genau, das war eigentlich
und so, weder vom Röntgenbild noch vom Ultraschall, eigentlich noch nicht mal vom CT, könnte man sicher sagen, ob etwas bösartig ist. Aber, das will ich jetzt einschränkend sagen, man kann Kriterien anwenden. Also wenn man jetzt im Ultraschall eben einen großen Tumor sieht und ganz, ganz viele kleine in den anderen Organen, die auch eine bestimmte Echogenität haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das ist, sehr, sehr hoch. Und dann kann man die Besitzer auch dementsprechend beraten. Ja, wenn das jetzt ein 2 Jahre alter Hund ist, würde ich eher raten, eine Gewebeprobe zu nehmen, weil ich es dann auch ungewöhnlich finde. Wenn es ein 15 Jahre alter Hund ist, würde ich es vielleicht dann nicht unbedingt mehr raten, weil eben das Narkoserisiko dann höher ist und die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass es was Bösartiges ist. Aber der Goldstandard, so nennt man das, um wirklich zu beweisen, ist etwas gut oder bösartig, geht nur über die Gewebeprobe und dann natürlich auch nur über den Pathologen, der es untersucht. Selbst wenn man als Chirurg vor Ort einen Tumor sieht, jetzt unabhängig von der Endoskopie, kann der nicht sicher sagen, ob das gut oder bösartig ist. Ja? Geht nur nach Wahrscheinlichkeit dann, beziehungsweise eben dann nach Pathologie.
Da war eben ein Fachbegriff,
Echogenität.
Das ist?
Das ist im Ultraschall, ich sag mal, die Art und Weise, wie das Gewebe sich darstellt. Ultraschall ist ja immer schwarz-weiß, also der Laie sieht ja immer nur bewegte Bilder in schwarz-weiß und grau. Und das Entscheidende für den Internisten oder die Kompetenz ist dabei zu entscheiden, ist diese Grau- oder Schwarzfärbung des Gewebes normal oder ist sie nicht normal? Und wenn ich ein Gewebe habe, wo ich weiß, das ist normalerweise mittelgrau und das hat jetzt ganz viele weiße kleine Flecken, dann nennt man das mit einer erhöhten Echogenität. Und das kann dann ein Hinweis sein, eher, dass etwas bösartig ist, zum Beispiel. Während in der Milz, häufigste Tumore in der Milz sind Milztumore, Hemangiosarkome. Das sind vom Blut ausgehend und Blut ist im Ultraschall eher dunkel bis schwarz. Das heißt, in der Milz sind dunkle Flecken unter Umständen eher diese bösartigen Tumore. Und das ist eben die Fähigkeit, diesen Ultraschall lesen zu können. Aber ein Beweis ist das dann immer noch nicht. Ja.
Gibt es denn auch ein Risiko bei der Endoskopie?
Also bei der Gastroduodenoskopie, das heißt, wir schauen eigentlich nicht nur in den Magen, wir schauen immer auch in den Dünndarm rein, weil Erbrechen oder Anorexie, das heißt, das Tier frisst nicht, auch vom Darm her kommen kann. Das heißt, ich mache nie eine Gastroskopie ohne Duodenoskopie. Sage ich mal, gibt es eigentlich keine Risiken. Eigentlich heißt, in der Medizin darf man nie, nie sagen. Das ist wie mit der Narkose. Es gibt eigentlich kein Risiko, ein Restrisiko bleibt leider immer. Aber dass jetzt da der Magen platzt oder wir was bioptieren und das blutet unstillbar. Ich mache das jetzt seit vielleicht nicht.
Magendurchbruch habe ich gelesen. Entschuldigung, jetzt habe ich sie.
Macht nichts. Magendurchbruch durch Endoskopie. Also nicht im Normalfall. Wenn man jetzt einen riesigen Tumor hat oder ein riesiges Geschwür und bläst dann den Magen auf, aber das hätte man auch eher im Ultraschall schon vorher gesehen und hätte dann entsprechend beraten, bevor man endoskopiert.
Sie wollten gerade sagen, als ich Sie unterbrochen habe, Sie haben in den so und so vielen Jahren.
Ja, also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich seit 23 Jahren endoskopiere, weil damals war ich noch klein und Anfänger, aber vielleicht seit, weiß ich nicht, 18 Jahren oder 19 Jahren habe ich noch keine einzige Problematik oder Komplikation bei einer Gastroduodenoskopie gehabt.
Das klingt beruhigend. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, der Hund oder die Katze müssten schon 2 oder 4 Stunden vorher da sein?
Also für eine normale Gastroduodenoskopie müssen die nicht vorher in der Klinik sein. Wichtig ist nur, dass sie 15 Stunden nüchtern sind. Und dann werden sie abgegeben, beziehungsweise Besitzer kommt mit dem Hund zu uns oder mit der Katze und wir nehmen sie dann auf und dann geht's los.
Mhm. Und wie lange muss der Besitzer oder die Besitzerin warten? Wie lange dauert der Eingriff?
Normalerweise bis das Tier schläft, bis wir die Monitore angeschlossen haben und mit der Endoskopie 2 Stunden. Also Narkose ist wahrscheinlich so 1,5 Stunden, aber bis er wieder wach ist, 2 Stunden.
Okay. Und der muss auch danach nicht stationär länger bleiben oder
Nein.
Katze?
Nein, sobald er oder sie wach ist, darf sie wieder nach Hause gehen.
Mhm. Gibt es denn verschiedene Formen der Endoskopie?
Ja, also Endoskopie ist der Oberbegriff für die Lateiner unter uns. Endo heißt rein, also innen. Das heißt, Endoskopie ist einfach, man schaut irgendwo rein. Und wo rein, entscheidet dann über den Fachbegriff. Also Gastro ist von Magen, Gaster. Duodenum ist der Zwölffingerdarm, deshalb Gastroduodenoskopie. Man kann aber auch in die Lunge schauen, das ist dann eine sogenannte Bronchoskopie. Man kann in den Kehlkopf schauen, das ist eine Laryngoskopie. Man kann in die Blase schauen, das ist eine Zystoskopie, also Zysto ist die Harnblase. Man kann auch in die Ohren schauen mit einem Endoskop, das ist dann eine Otoskopie. Was gibt es noch? Nase, Rhino. Rhino ist die Nase. Kann man in die Nase schauen, ist eine Rhinoskopie. In die Luftröhre kann man schauen, dann ist es eine Tracheoskopie. Also überall, wo man reinschauen möchte, in alle Hohlorgane.
Das heißt, Patienten. Die Werkzeuge sind natürlich dann unterschiedlich groß.
Ja, die Werkzeuge, die Endoskope sind unterschiedlich groß und eben unterschiedlich von der Flexibilität her. Und es kommt natürlich auch sehr stark auf die Größe des Patienten drauf an. Also in einen Rottweiler schaue ich mit einem anderen Endoskop als in eine Katze zum Beispiel. Okay. Ja.
Gibt es diese Endoskope hauptsächlich an Kliniken oder haben auch Hausarztpraxen sozusagen?
Also es gibt Hausärzte, die gerne endoskopieren. Man muss natürlich bedenken, dass die Anschaffung eines Endoskopes nicht ganz preisgünstig ist. Also die guten liegen zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Die müssen auch gut gewartet und geölt und die Zangen müssen gekauft werden. Das heißt, es muss sich schon lohnen, dass jemand sowas macht. Und man braucht natürlich auch viel Routine. Also einfach sagen, ich mache das jetzt mal, geht nicht. Ja. Da ist ganz, ganz viel motorische Fähigkeit gefragt. Gibt natürlich Kurse, um das zu erlernen, aber auch danach braucht man einfach ganz viel, wie beim Fahrradfahren, ja, je öfter man das macht, desto mehr bekommt man Routine. Auch die Befundung muss man können, also nur das Reinschauen reicht auch nicht. Man muss ja auch entscheiden, wo nimmt man die Gewebeprobe, an welcher Stelle, was darf man bioptieren, was vielleicht eher nicht. Und da würde ich jetzt mal sagen, hat man natürlich in Kliniken viel, viel mehr Patienten, auch Überweisungen, dass sich das eher lohnt. Aber es gibt sicher auch Praxen, die das machen und auch gut machen.
Da war gerade eine interessante Stelle, und zwar, was darf man bioptieren oder nicht?
Ja, also weil Sie auch vorhin sagten, Magendurchbruch hatte ich noch nicht gehabt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man vielleicht nicht vorher im Ultraschall sieht, dass da eine ganz, ganz stark veränderte Stelle ist, ein sogenanntes Magenulkus, also ein Magengeschwür, ist ein Vorgang, wo die Schleimhaut weggeht durch Medikamente, meistens durch Medikamente. Das heißt, die Schleimhaut ist da sehr dünn. Und wenn man da jetzt eine Biopsie nimmt, dann ist natürlich schon die Gefahr, dass man diese dünne Schleimhaut auch perforiert. Das heißt, dass man dann einfach ein Loch in den Magen macht. Abgesehen davon ist eine hohe Regel in der Internistik, nie einen Ulkus zu bioptieren, weil auch das totes Gewebe ist. Das heißt, auch der Pathologe kann mit dem Ergebnis nichts anfangen. Also selbst wenn man das dann gemacht hat, würde das Ergebnis einfach nicht aussagekräftig sein, weil der dann nur totes Gewebe liest unter dem Mikroskop. Also man darf nie einen Magenulkus bioptieren.
Wie ist das generell? Also ich habe, manche haben ja Befürchtung, bei einer Biopsie könnte praktisch, wenn jetzt zum Beispiel es sich um einen bösartigen Krebs handelt, dass er durch die Biopsie in den Blutkreislauf gelangt.
Ja.
So denkt der Laie, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also und das man praktisch den Krebs dadurch verteilt.
Also da gibt es wahnsinnig viele Untersuchungen zu und ganz generell geht man davon aus, dass wenn es ein bösartiger Tumor ist, dass der so oder so streut und dass es nicht beschleunigt wird durch die Gewebeprobenentnahme, sondern dass es im Gegenteil eher wichtig ist, möglichst schnell die Diagnose zu stellen, damit man frühzeitig mit OP, Chemotherapie, Bestrahlung dann einschreiten kann. Also das ist nicht mehr ganz so aktuell.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Gerhardt, für die Erklärung, was es mit der Gastroskopie auf sich hat und wann und wie sie bei Hund oder Katze eingesetzt wird. Bei uns geht's nächsten Monat in der vierten Folge mit dem Thema Reisevorbereitungen und Parasitenprophylaxe weiter. Reisezeit. Warum und wie Sie Ihren Hund vor einer Auslandsreise fit und safe machen, damit alle die Urlaubstage unbeschwert genießen können, hören Sie bei uns rein. Und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Frau Dr. Gerhard. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.